Tango für zwei. Zed Nilricks Raumschiff, ein Nalori-Handelsschiff namens Ikarion, war annähernd 2 Tage mit ausgeschalteten Maschinen durch den Raum getrieben. Das Lebenserhaltungssystem war auf ein absolutes Minimum zurückgefahren und seine tatsächliche Kommunikationsreichweite betrug weniger als 1 Lichtminute. Es war unwahrscheinlich, dass die Ikarion aufgespürt würde, außer wenn ein anderes Schiff gezielt suchte und genau wusste, wo es suchen musste. Aber da sein Boss besondere Abmachungen mit der Sternflotte getroffen hatte, um diesen Sektor von Patrouillen und Überwachungen durch Langstreckensensoren freizuhalten, hatte Zed allen Grund zu glauben, dass er verborgen arbeitete. Es war Zeit. Er strich mit einer glänzenden, nachtschwarzen Hand über die Hauptkonsole des Schiffes, stellte den Transmitter auf eine sichere Frequenz ein und sendete einen kurzen, niederfrequenten Impuls mit verschlüsselten Daten in die Leere von Sektor Tango 4119. Wenn seine Kontaktperson pünktlich war, würde er nicht lange warten müssen. Hinter ihm, in der Hauptkabine hinter dem Cockpit, stand der Steinsarkophag, gesichert auf dem Deck. Zed war kein Mann, der leicht aus der Fassung zu bringen war, aber er wollte diese Fracht von seinem Schiff herunterhaben. Er hatte über den offensichtlichen Schrecken gespottet, den dessen Inhalt bei dem primitiven Volk, von dem er ihn erworben hatte, verursacht hatte. Aber in den 2 Tagen, in denen er sich nun in seinem Besitz befand, hatte er Respekt vor dem Artefakt bekommen. Es schien eine Aura der Gefahr von ihm auszugehen. Er war sicher, dass der Sarg seine Träume mit Schrecken füllte und seine wachen Gedanken mit zermürbenden, unterschwelligen Ahnungen beunruhigte. Weniger als 4 Tage in seiner Gegenwart hatten ihn davon überzeugt, dass das Böse mehr als ein theoretisches Konzept war. Es war bittere Realität, die in einem 2 Meter langen Sarg lag, der aus dunkelgrauem, grob gehauenem Granit bestand. Er schreckte vor Überraschung auf, als das zweifache Piepen eines Antwortsignals durch die Stille des Cockpits schrillte. Zur Beruhigung atmete er tief durch, dann öffnete er den Kanal und gab die Losung aus. Wenn du dich auf einen Angriff vorbereitest, vergiss niemals, den richtigen Augenblick abzuwarten. Eine schroffe Stimme antwortete über die Komm.
Vergiss beim Warten auf den richtigen Augenblick niemals anzugreifen.
Zed übermittelte Koordinaten zum Hereinbeamen an seinen Kontakt, stand von seinem Sitz auf und ging nach hinten in die Hauptkabine. 4 signalblockierende Masten standen an den Ecken des Sarkophags, als Versicherung für den Fall, dass der Kunde versuchen sollte, ihn mit seinem Transporterstrahl zu stehlen. Der Nalori-Killer ging zu dem Steinsarg und stellte sich selbst zwischen ihn und die Beam-Koordinaten. Dann wartete er. Sekunden später flirrte es ein paar Meter vor ihm und ein Rauschen und Summen erfüllte die Luft. Der wabernde Lichtglanz fügte sich zu einer humanoiden Form zusammen und Zed sah sich einem schwarzbärtigen Klingonen namens Karl gegenüber. Nachdem die letzten Verzerrungen des Transportereffektes verschwunden waren, machte der Besucher einen Schritt vorwärts. Er schaute Zed in die Augen und deutete auf den Sarkophag.
»Ist er das?«
»Ja«,
sagte Zed. Er ging einen Schritt beiseite, um Karl ungehinderte Sicht zu ermöglichen.
»Schauen Sie ihn sich erst mal an, wenn Sie möchten.«
Der Klingone trat hinter Zed an eine der längeren Seiten des Artefakts. Seine großen, mit Schwielen übersäten Hände liebkosten die Furchen und Erhebungen des primitiv gemeißelten Steindeckels. Zed folgte ihm und stellte sich auf die gegenüberliegende Seite des steinalten Sargs. Karl fragte,
»Wo haben Sie ihn her?«
»Sind Sie bereit, 5 Millionen extra zu bezahlen?«
Karl sah Zed böse an und grunzte, während er die Untersuchung des Sargs fortsetzte.
»Ich möchte ihn nein sehen.«
»Bitte?«
sagte Zed und trat zurück, um ihm mehr Platz zu machen. Karl bemühte sich, einen festen Halt an dem Deckel zu finden. Er funkelte Zed an.
»Sie können durchaus mit anpacken.«
Zed machte eine ausladende Geste von dem maßgeschneiderten schwarzen Anzug zu seinen makellos polierten Schuhen und lächelte ihn mit seinen glänzend schwarzen Zähnen an.
»Tut mir leid«, sagte er. »Ich bin für körperliche Arbeit nicht passend angezogen.«
Karl knurrte, während er sich verärgert damit abmühte, den Deckel alleine hochzuheben. Zed konnte aus einigen Metern Entfernung den vor Gach fauligen Atem riechen. Unter gewaltiger Anstrengung hob er eine Seite um wenige Zentimeter an, neigte seinen Kopf, um darunter zu linsen, und konnte hypnotisierendes Flackern violetten Lichtes erspähen. Er machte große Augen und seine Kinnlade klappte herunter. Zed zählte bis 10. Er beschloss, dass Karl genug gesehen hatte, um eine sachkundige Entscheidung zu treffen, und drückte seine Handfläche gegen den Steindeckel. Mit einem ohrenbetäubenden Dröhnen schloss der Sarg sich wieder.
»Zufrieden?«
Der Klingone nickte, wischte einen Film aus nach Moschus stinkendem Schweiß von seiner Stirn und trat zurück. Er langte in eine Tasche seiner schwarz-goldenen Uniformjacke und zauberte einen Kreditchip hervor, den er Zed überreichte. Der gepflegte, kahlköpfige Nellory nahm ihn mit einem höflichen Nicken entgegen und brachte ihn zu einem Interface am Schott, um zu überprüfen, ob es sich um keine Fälschung handelte, mit keiner Sprengladung versehen war und den korrekten Betrag enthielt. Er strich über seinen geflochtenen hellvioletten Bart und beobachtete Karl dabei aus den Augenwinkeln. Zu seiner Überraschung war mehr Geld auf dem Chip, als abgemacht worden war. Er drehte sich um und richtete seine zu Schlitzen zusammengekniffenen, mattschwarzen und pupillenlosen Augen auf Karl, der offensichtlich den argwöhnischen Blick von Zed bemerkt hatte und breit grinste.
»Ein Bonus für Sie«, sagte der Klingone. »Um unsere Dankbarkeit zu zeigen für die erfolgreiche und zweifellos gefährliche Ermordung unseres übergelaufenen Agenten auf Vanguard.«
Zeds Meinung nach war die Ermordung von Lurkal oder Anasandesio die wohl schlampigste Arbeit, die er je erledigt hatte. Er zog es vor, seine Opfer unter vier Augen zu töten und ihre Leichen spurlos verschwinden zu lassen. Ein Mord, der vermutet, aber niemals bewiesen werden konnte, war der Höhepunkt seiner Kunst. Eine Bombenexplosion mit großem Kollateralschaden war eine amateurhafte Grausamkeit. Er hatte damals von den Klingonen lediglich eine kurze Anweisung erhalten, und der Geheimdienst der Sternflotte hatte außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Daher war das brachiale Bombenattentat auf der Malakka unglücklicherweise die einzige, für ihn durchführbare Taktik gewesen. Er zog den Chip vom Bedienfeld in der Wand ab, steckte ihn in seine Hosentasche, drehte sich zu Karl um und sagte,
»Vielen Dank.«
Dann nahm er aus seiner Jackentasche eine Fernbedienung und gab den Code ein, der den Transporterstörer abschaltete.
»Alles startklar.«
Karl pflückte einen Kommunikator von seinem Gürtel und ließ ihn aufschnappen. Ein paar kehlige klingonische Kommandos später lösten sich der Steinsarg und er in einem strahlenden Flirren goldener Partikel auf, das von dem Surren eines Transporterstrahls begleitet wurde. Zed kehrte zum Cockpit zurück und setzte sich. Er hatte keine Ahnung, was sich in dem Sarkophag befand oder warum die Klingonen gewillt gewesen waren, für dessen Beschaffung so einen haarsträubenden Preis zu zahlen. Er war bloß froh, ihn von seinem Schiff zu haben. Auf mehr kam es nicht an. Alles normales Tagesgeschäft, redete er sich selbst ein, als er die Maschinen der Ikarion anwarf, den Kurs nach Vanguard setzte und den Sprung auf Warp-Geschwindigkeit machte. Das Messer, das Teprin aus ihrer Brust zog, war nicht real, genauso wenig wie die dunkelgrüne Spur warmen Blutes, dass die gewellte Stahlklinge entlang ran. Ein kühler Wind fegte über die nächtliche Einöde aus Sand und zerbrochenen Steinen, ein kaltes Versprechen der kommenden Pein. Nichts davon war wirklich, gar nichts. Weder der sternenlose Himmel, die endlose Nacht, noch die riesige, unwegsame Einöde, die sich unter dieser Leere erstreckte. Nicht der Schmerz ihrer zerschmetterten Knochen, nicht ihre geschundene Haut, nicht die brennenden Striemen auf ihrem Rücken, nicht der Riss in ihrer Lippe, nicht das nach Kupfer schmeckende Blut in ihrer Kehle. Das Einzige, was in diesem vereisten Fegefeuer real war, waren Teprins Trauer, Zorn und Verzweiflung. Abgeschottet in ihrem Geist, ihrer psionischen Fähigkeiten und Geduldsmeditationen beraubt, klammerte sie sich an ihre Schuld, ihren Groll und ihren bitteren Kummer. Denn das war alles, was ihr geblieben war. Ihr Wehklagen und ihre gutturalen Schreie waren genauso Erfindungen ihrer Fantasie wie das gespenstische Heulen des Windes. Aber ihr Schmerz war echt. Er war echt, also klammerte sie sich daran. Die Zeit schwand dahin. Das Land und alles, was darauf stand, jeder einzelne Monolith, jeder tote und gespaltene Baum, war von innen heraus von einem unwirklichen mattgrauen Zwielicht erleuchtet. Ihre Haut hatte die aschfahle Tönung einer Leiche, und ihr Blut lief dunkel aus den Wunden herab, die nicht verheilen wollten. Annas Geist wanderte in stillen Schritten durch die Wüste. Ihr anklagendes Starren lähmte Tebrin. Dann verschwand sie in einem Auflodern von Flammen, wie ein Pergamentfetzen, der von einem Lagerfeuer verzerrt wird.
»Warum habe ich sie gehen lassen? Wie konnte ich das tun?«
Tebrin kroch über den kalten Sand wie ein Getier auf dem Meeresboden in einem Ozean der Reue. In jeder Richtung sah sie Schatten ihres früheren Ichs, die beschämende Momente aus dem Leben nachspielten, das sie geführt hatte. Sie hatte wehrlose Menschen in Gefahr gezwungen, einen guten Mann hatte sie getäuscht und ruiniert, unzählige kleinere Erpressungen, Betrügereien und Nötigungen begangen, Prinzipien verraten im Namen des Allgemeinwohls und eines illusorischen, unerreichbaren Guts namens Volkssicherheit. Durch ihre Bemühungen, dieses abstrakte Konzept zu unterstützen und zu verteidigen, waren echte Leben ausgelöscht und echte Menschen verletzt worden. Es war ein unlogisches, sinnloses Unterfangen gewesen.
Was bin ich? Was ist aus mir geworden?
Sein Fuß knallte gegen ihren Hinterkopf. Der Aufprall schlug sie mit dem Gesicht nach unten in den Sand. Sie sah auf, aber nur, weil Sten sie an den Haaren zog. Schroffe Felsen zerkratzten die Haut auf ihrem Rücken, während er sie über den Boden zu einer länglichen, rechteckigen Grube schleifte, die mit glühenden Kohlen gefüllt war. Um sie herum stand der ganze zeremonielle Prunk des Kalifä, von der Lirpa und der Anwon bis hin zu dem Kohlenbecken und zahlreichen anderen barbarischen Überbleibseln einer Vergangenheit, die nicht sterben wollte. Glühend heiße Feuer versenkten die Rückseite ihrer nackten Schenkel, während sie sich vergeblich in Stens Griff wand. Auf der anderen Seite der Kohlengrube schleuderte er sie zu Boden. Als er nach ihr trat, versuchte sie seinen Fuß zu fassen, aber er war zu schnell. Der Fuß trat in ihre Magengrube und ließ ihre Rippen knacken. Sie krümmte sich und hielt sich den Bauch. Dann traf sein Fuß unter ihr Kinn und warf ihren Kopf zurück. Eine lange Spur grünen Speichels schleuderte aus ihrem Mund. Sie kroch wie ein Tier umher und grub ihre Finger in den Boden, um sich hochzustemmen. Sie rutschte aus, konnte sich nicht erheben, krallte sich ihren Weg zu den Waffen, die etliche Meter entfernt aufgereiht waren. Sten schlenderte lässig vor ihr her und schnappte sich das Anwon. Er prüfte die Beweglichkeit des ledernen Gurtes und drehte sich zu Tebrin um, die sich noch immer in Richtung der Waffen schleppte. Das Anwon krachte laut in Teprins Ohren, als es mit qualvoller Genauigkeit über ihre linke Wange schlug und eine Blutspur hinterließ. Sie fiel auf ihre Ellbogen, als sie die linke Hand gegen die frische Wunde presste. Warmes, grünes Blut überzog ihre Handfläche, sickerte zwischen ihren Fingern durch und lief ihren Unterarm herunter. Sten umkreiste sie und schlug erneut mit dem Riemen nach ihr. Der Gurt riss Fetzen aus ihrer Uniform und von ihrer Haut. Jeden Schlag übte er mit stärkerer Kraft aus als den vorherigen, um sie immer tiefer zu verwunden. Sie war fast erleichtert, als der Großteil der Anwon sich wie eine Schlinge um ihren Hals wickelte. Sie spannte ihre Muskeln an, um zu verhindern, dass ihre Luftröhre zerquetscht wurde, und nestelte verzweifelt an dem Riemen, der sich an ihrer Kehle wie ein Eisenband anfühlte. Sten riss straff am Anwon und Tebrin fuhr zu ihm herum. Er schleifte sie zu sich, bis sie nah genug war, um seinen Schweiß zu riechen und den Funken des Ponfar-Wahns in seinen Augen zu sehen. Er verdrehte das Anwon mit beiden Händen ein wenig und verschärfte so den Druck an ihrer Kehle. Das Ersticken setzte ein, trübte ihre Sicht, füllte ihre Ohren mit dem Rauschen ihres eigenen langsamen Pulses, vernebelte ihren Geist mit Panik. Sten starrte mit herablassendem Mitleid auf sie herunter.
»Dein Kampf ist zwecklos, Tebrin. Ich war immer stärker als du, und ich werde es immer sein.«
Wut brannte in ihren Augen und er grinste darüber.
»Du weißt, dass ich die Wahrheit sage.« In all den Momenten, wenn es dir an Stärke mangelte, zu tun, was getan werden musste, gab ich dir diese Stärke, meine Stärke.
Für ihren vor Luftmangel geschwächten Geist war er kaum mehr als ein dunkler Schemen vor einem pechschwarzen Himmel, ein Schatten in einer Welt ohne wahres Licht.
»Warum kämpfst du weiter, Tebrin? Du hast verloren, aber du musst nicht ausgelöscht werden. Gib auf!«
Alles, was sie erkennen konnte, war seine Silhouette, die sich triumphierend über ihr abzeichnete, als er befahl,
»Unterwirf dich!«
Ein Stein war in ihrer Hand, ein scharfer, spitzer Stein. Sie erinnerte sich nicht, ihn aufgehoben zu haben, aber er war in ihrem Griff so echt wie ihre Furcht. Ein wilder Stoß trieb ihn tief in Stens Leiste. Er brüllte vor Schmerz und schwankte rückwärts, gab das Anwon frei, das um Teprins Kehle erschlaffte. Sie ließ den Stein los, der mit einem dumpfen Geräusch in den Sand fiel. Ihr vulkanisches Blut war nun vollständig entflammt. Sie begann das Anwohn von ihrem Hals zu wickeln und zwang sich selbst auf wackelige Beine. Dutzende von Wunden auf fast jedem Teil ihres Körpers bluteten heftig und bedeckten sie mit einem smaragdfarbenen Schimmer. Der letzte Wickel des Anwohn fiel von ihrer Kehle ab. Sie schlug mit ihrem Handgelenk und der blutbefleckte Lederriem knallte laut, um Stans Aufmerksamkeit zu erringen.
»Du hast lediglich das Unvermeidliche aufgeschoben, Teprin!«
Er griff hinter sich, hob eine Lirpa auf und schwang dessen abgerundete, fächerförmige Klinge mit gemächlicher Leichtigkeit.
»Akzeptiere deine Niederlage, und ich werde dich verschonen!«
Er ging auf sie zu und schwang die Lirpa in langsamen, hypnotischen Bewegungen hin und her. Und einmal mehr wagte er es ihr zu befehlen.
»Unterwirf dich!«
Sie schlang das Anwohn um den Griff der Lirpa und entwaffnete ihn mit einem Ruck. Seine Waffe flog in ihre Hände. Dann bekam er ihre Antwort.
»Niemals!«